Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Dass die vergangene keine ruhige Nacht werden würde, das ahnten sie in Kiew früh, als am Abend schon erste Drohnen gesichtet wurden und Einschläge zu hören waren. Doch was dann kam, übertraf die Befürchtungen vieler bei weitem. Nach ukrainischen Angaben soll Russland 600 Kampfdrohnen sowie 90 Raketen eingesetzt haben. Zudem auch die Hyperschallrakete Oreshnik, der dritte Einsatz dieser neuen Waffe in diesem Krieg. Viele Geschosse konnte die ukrainische Luftabwehr zwar abfangen, aber eben nicht alle. Und so brannten getroffene Gebäude bis in die Morgenstunden. Es gab massive Zerstörungen. Auch unser ARD-Studio in Kiew wurde schwer beschädigt. Von dort Susanne Peterson.
Fassungslosigkeit und Angst am Morgen nach einer Nacht, in der in Kiew wohl kaum jemand geschlafen hat. Welle um Welle schickt Russland hunderte Drohnen und Raketen unterschiedlichster Typen, vor allem auf die Hauptstadt. Wieder und wieder heftige Explosionen, Einschläge, Verletzte, Tote. Die Shahed-Drohnen sind ohne Unterbrechung nacheinander geflogen, jeweils 2-3 Stück. Raketen sind auch geflogen und das Haus bebte so sehr, dass es so aussah, als würde es auseinanderfallen. Das war die schrecklichste Nacht für mich. In diesem Gebäude lebt Marinas Mutter. Sie wurde bei dem Angriff schwer verletzt, musste notoperiert werden. Zwei Nachbarn wurden getötet, viele weitere verletzt. Die Zerstörung in der Hauptstadt ist enorm. Kein Stadtviertel bleibt ohne Schäden, so offizielle Angaben. Auch das ARD-Studio wurde bei dem Angriff massiv beschädigt. Das Ergebnis der Druckwelle einer einschlagenden Rakete. Zu diesem Zeitpunkt war niemand im Studio.
Hier hinter uns, das ist normalerweise unser Konferenzraum. Man sieht das überall, also man sieht hier die Zerstörung. Aber am schlimmsten betroffen ist hier das nächste Gebäude. Ich nehme euch jetzt mal einfach mit. Der nächste Raum, also hier ist unser Büro, sind unsere Büros normalerweise.
In der Nacht nun schlug auch eine besonders gefürchtete Mittelstreckenrakete vom Typ Oreshnik ein. In Bila-Zerkva, einer Großstadt etwa 90 Kilometer von Kiew. Die Rakete steigt sehr hoch auf, fliegt durch das Weltall und taucht in einem sehr steilen Winkel wieder ein. Das macht das Abfangen sehr aufwendig. Mit einer Reichweite von etwa 5000 Kilometern könnte sie auch Ziele in Westeuropa erreichen. Und sie kann nuklear bestückt werden.
Normalerweise tragen die eben Atomsprengköpfe, weil sie auch relativ ungenau sind und deshalb nur mit nuklearer Bestückung Sinn machen. Und Russland ist der einzige Staat, der diese Art von Raketen eben ohne Atomsprengkopf mit einem Testsprengkopf verschießt.
Am Morgen macht sich der ukrainische Präsident Selenskyj in Kiew ein Bild vom Ausmaß des Angriffs. Er hatte zuvor vor einem heftigen russischen Angriff gewarnt, auch davor, dass Moskau die Mittelstreckenrakete Oreshnik einsetzen könnte. Die Welt sollte sich darüber im Klaren sein, mit wem sie es zu tun hat. Dies ist das fünfte Jahr des umfassenden Krieges und von Beginn an war es Russlands unprovozierter terroristischer Krieg gegen alles Leben. Die Vereinigten Staaten, Europa und andere müssten handeln, so Selenskyj, um Putin endlich zum Frieden zu bewegen.
Susanne Peterson berichtet für uns aus Kiew. Susanne, die ukrainische Hauptstadt ist schwer getroffen worden, auch das ARD-Studio. Wie hast du die vergangene Nacht erlebt?
Sie war wirklich extrem beängstigend. Also wir haben hier, glaube ich, schon alle sehr, sehr viel erlebt, aber diese Nacht war schon eine Ausnahme. Viele hier haben gesagt, das war die schlimmste Nacht, die sie überhaupt seit dem großen Angriffskrieg erlebt haben. Und das war auch für uns so. Also viele Kollegen haben in U-Bahn-Stationen übernachtet. Das passiert sonst auch nicht so oft, weil man sich halt leider ein bisschen dran gewöhnt an diese permanente Bedrohung. Aber auch ich bin heute Nacht in die U-Bahn tatsächlich gerannt zwischen zwei Angriffswellen, weil ich keinen Keller habe, um mich sonst woanders in Sicherheit zu bringen. Und die Zeit hat auch nicht gereicht. Also die Explosionen sind, während ich gerannt bin, schon gestartet. Und wir haben überall dann auch Leute rennen sehen durch die Stadt mit Kissen unter den Armen. Die Panik in den U-Bahn-Stationen, die Angst und dann eben später auch weiter unten im Bunker hat man schon so laut noch die Explosionen gehört. Das war schon sehr, sehr ungewöhnlich.
Putin hatte ja Vergeltung angekündigt für einen ukrainischen Angriff in der russisch besetzten Region Luhansk. Da war ja am Freitag auch unter anderem eine Berufsschule getroffen worden. Wie wird das in Kiew eingeschätzt?
Das wird eigentlich also auch zum einen aus so einem deprimierten Spott betrachtet, aber auch eben als Zynismus betrachtet, weil es sehr, sehr häufig in der Vergangenheit schon vorgekommen ist, dass Putin gesagt hat, ein besonders schwerer russischer Angriff wäre als Vergeltungsanschlag zu sehen, um sich da eben selbst zu rechtfertigen und nicht in diese Täterrolle zu begeben, sondern als der große Verteidiger seines Volkes. Und das ist eben mitnichten der Fall. Er hat einen riesigen Angriff gestartet, der sehr viel Vorbereitungszeit normalerweise braucht. Das heißt, dass er so schnell jetzt so extrem reagieren konnte und dass sich wirklich auf diesen Angriff am Freitag bezieht, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
Susanne, vielen Dank für die Informationen und Schilderungen und alles Gute nach Kiew.
Danke.
Währenddessen schien es an diesem Pfingstwochenende so, dass es in einem anderen Krieg Fortschritte geben könnte. US-Präsident Donald Trump hatte gestern erklärt, dass ein Rahmenabkommen mit dem Iran weitgehend ausgehandelt sei. Aber Andeutungen in so eine Richtung hat er ja schon öfter gemacht. Und prompt dämpfte er heute selbst die Hoffnungen auf eine baldige Einigung mit dem Iran und eine Öffnung der Straße von Hormus. Shafak Larai berichtet.
Es ist das Top-Thema in den US-Nachrichten. Wird es ein Abkommen mit Iran geben oder nicht? Klar ist, bisher gibt es nur eine Absichtserklärung. Die Waffenruhe mit dem Iran soll um 60 Tage verlängert werden. In dieser Zeit soll die Straße von Hormus wieder frei befahrbar sein. US-Außenminister Marco Rubio zeigt sich in dieser Frage zuversichtlich. Wir haben in den letzten 48 Stunden Fortschritte erzielt. Gemeinsam mit unseren Partnern in der Golfregion haben wir ein Konzept. Und wenn es Erfolg hat, werden wir eine völlig offene Meerenge ohne Gebühren haben. Doch was ist mit dem anderen großen Streitpunkt, der Urananreicherung des Iran? Der iranische Präsident sagt heute dazu: Wir sind bereit, der Welt zu versichern, dass wir keine Atomwaffen anstreben. Wir wollen keine Instabilität in der Region. Die destabilisierende Kraft in der Region ist Israel. Doch das ist eine Beteuerung, die Iran seit Jahren macht, genau wie die Anschuldigungen gegen Israel. Teheran verbucht die Verhandlungen als Erfolg für sich. Und anders als die Amerikaner sagen sie, Iran werde weiter die Kontrolle über die Straße von Hormus behalten. Warum der Iran die Straße von Hormus kontrollieren sollte? Weil wir eine militärische Invasion im Persischen Golf verhindern wollen. Oppositionspolitiker befürchten, dass Amerika schlechter dastehen könnte als vor dem Krieg. Was wir hören, ist, dass der Iran weiter Kontrolle über die Straße von Hormus behalten könnte. Und was wir wissen, ist, dass Iran jetzt ein noch härteres Regime hat. Und es wird darüber verhandelt, eingefrorene iranische Gelder freizugeben. Viele Details des möglichen Abkommens sind also noch unklar, doch auf sie wird es ankommen.
Ja, auf eine baldige Einigung zwischen den USA und dem Iran hoffen sie auch in Indien, wo noch bis Dienstag der amerikanische Außenminister Marco Rubio zu Besuch ist. Denn gerade Indien ist von der Schließung der Straße von Hormus besonders betroffen. Das bevölkerungsreichste Land der Erde importiert einen Großteil seiner Energie aus der Golfregion. Die Blockade dort führt zu immer weitreichenderen Energieeinschränkungen in Indien. Benzin wird knapper, Gas wird rationiert. Und die Regierung bereitet die Bevölkerung auf weitere Folgen vor, wie Lena Bodewein berichtet.
In Firozabad, etwa 3,5 Stunden südlich von Neu-Delhi, prägen die glühenden Glasöfen seit Generationen das Stadtbild. Glas braucht hier Gas. Die Öfen müssen auf 1000 Grad Celsius brennen. Seit dem Beginn des Krieges am Golf ist die Gaszufuhr jedoch gedrosselt. Dadurch müssen wir die Produktion reduzieren um 30% und dadurch müssen wir Arbeiter entlassen. Der Gewerkschafter teilt seine Sorgen. Die Arbeiter haben schon begonnen abzuwandern. Wenn das so weitergeht, ist Firozabad am Ende. Eine 500.000 Menschen arbeitet in der Glasindustrie. Indien ist von der Energiekrise besonders schwer betroffen. 90% seines Öl und die Hälfte seines Gasbedarfs importiert es. Ein Großteil davon kommt über die Straße von Hormus. Und während viele Unternehmen, aber auch Familien von Gas auf Kohle umschwenken, darf Parag Garg das nicht tun. Denn 35 Kilometer Luftlinie entfernt steht die größte Touristenattraktion Indiens. Die weißen Marmorfassaden des Taj Mahal müssen vor Ruß geschützt werden. Sie sollen den Gürtel enger schnallen, hat Premierminister Narendra Modi seinen Landsleuten geraten. Sie sollen Sprit sparen, mehr im Homeoffice arbeiten und sie sollen die Dollarreserven des Landes schonen, nicht mehr ins Ausland reisen und, eine echte Herausforderung für indischen Patriotismus, Im nationalen Interesse müssen wir uns vornehmen, ein Jahr lang keinen Goldschmuck und kein Gold zu kaufen, egal wie viele Anlässe wir im Inland haben, um Devisen zu sparen. Inderinnen ohne Gold? Schwer vorstellbar. Das Land ist einer der größten Importeure, hat allein im vergangenen Jahr für 72 Milliarden Dollar Gold ins Land gebracht. Aber der Abfluss von ausländischer Währung belastet die Rupie. Die indische Währung sinkt auf Tiefststände und die Preise steigen. Was Modi sagt, wird verschieden gesehen. Nach Modis Äußerungen sind unsere Schmuckverkäufe um 60% eingebrochen. Aber er ist Indiens führender Politiker. Was immer er sagt, ist zum Besten. Wir können nicht reisen, kein Benzin kaufen, nicht mal atmen. Dass der Premier sich erst nach 2,5 Monaten Krieg zum ersten Mal ausführlich zur Krise geäußert hat, kritisieren viele. Die Maßnahmen seien zu schwach, kämen zu spät und würden auf dem Rücken der Ärmsten ausgetragen. Jetzt soll die Bevölkerung auch am Speiseöl sparen. Denn für die fettreiche Küche wird viel Pflanzenöl importiert. Doch die ärmsten Familien können sich das Kochen eh kaum noch leisten. Noch gibt es keinen Hoffnungsschimmer. In Firozabad holt sich Parag Garg göttlichen Beistand, damit die Öfen weiterbrennen und seine Heimat Glasstadt bleibt.
Eine Diktatur funktioniert bekanntlich nicht ohne Propaganda und Inszenierungen. Auch die Reichsparteitage der NSDAP waren solche. Eine demonstrative zur Schaustellung vermeintlicher Größe und Stärke. In Nürnberg sah Adolf Hitler eine perfekte Stadt für diese Massenveranstaltungen und ließ dort ein eigenes Gelände für die Reichsparteitagsinszenierungen bauen. Ein Gelände, das bis heute steht und immer wieder Fragen nach dem angemessenen Umgang damit aufwarf. Am Wochenende eröffnete nun eine neue Ausstellung im dortigen Dokumentationszentrum, das diese Fragen beantworten soll. Jörg Hertle.
Schwer vorstellbar für Maria Kölping und Sebastian Mayer aus Bamberg, was die NS-Ideologie und die NSDAP innerhalb weniger Jahre aus den Deutschen gemacht haben. In der neu gestalteten Ausstellung des Dokumentationszentrums Reichsparteitage Nürnberg wird dieser Teil der deutschen Geschichte aber eindrücklich erzählt.
Und jetzt haben die so viele Millionen stecken.
Eine Art Fassungslosigkeit auf jeden Fall. Eine Betroffenheit auch. Und Wut, ganz viel Wut über solchen Größenwahnsinn und was da für eine Ausbeutung von Menschen stattgefunden hat, welche Ideologie dahinter steckt.
Ich finde es erschreckend zu sehen, wie schnell der Aufstieg der Nationalsozialisten gelang und wie reibungslos auch die Machtübergabe an die Nationalsozialisten passiert ist und wie schnell auch eine demokratische Gesellschaft in Faschismus gekippt ist. Und das macht mir Sorgen und Ängste, wenn ich das so hier sehe.
Gleich zu Beginn des Rundgangs durch die neue Ausstellung wird klar, Nürnberg ist nicht zufällig als Aufmarschort der NSDAP ausgewählt worden. Für Hitler war Nürnberg die deutscheste aller Städte. Schon früh war Nordbayern ein Zentrum der Nationalsozialisten und die hier stattfindenden Parteitage der NSDAP standen nicht für sich.
Die Reichsparteitage der NSDAP waren eingebettet in einen ganzen Festkalender. Sie hatten aber eine besondere, spezifische Bedeutung, nämlich die Verschmelzung von Partei und Staat zu zelebrieren, zur Schau zu stellen, die Menschen an das System zu binden.
Die Ausstellung in der nie fertig gebauten Kongresshalle zeigt die bauliche und ideologische Entwicklung des ehemaligen Parteitagsgeländes. Vom Aufmarschgelände der braunen Parteikader bis zur Vorbereitung des sogenannten deutschen Volkskörpers auf einen Krieg.
Wir wollen Menschen dazu einladen, eine Haltung zu entwickeln, aber auch ihre Urteilskraft zu schärfen. Wo sind Gefährdungen in der Gegenwart? Was hat überhaupt meine Gegenwart mit der Vergangenheit zu tun? Da auch kompetenter und fitter zu werden.
Ich finde das hier sehr erfolgreich umgesetzt, zeitgemäß. Hat mir gut gefallen.
Die Multimedia-Präsentationen schärfen den Blick auf die Menschen damals und ihre Beweggründe. Und auf das, was die 12 Jahre NS-Herrschaft mit Europa und der ganzen Welt angerichtet haben.
Die Verblüffung muss groß gewesen sein, als er der Ausleihe tatsächlich zugestimmt hatte. Aber groß war wohl auch die Verbindung zu der Gemeinde, aus der die Anfrage dafür kam. Denn der Ende April verstorbene Maler Georg Baselitz und seine Familie waren früher oft dort im Urlaub gewesen, in Prerow auf dem Darß. Dort wollte man für ein Kirchenjubiläum ein Gemälde ausleihen, für das Baselitz von der Zeit in dem Ostseebad inspiriert worden war. Doch ein echter Baselitz kommt nicht mal eben so von A nach B, wie Jeanette Lindemann zeigt, mittendrin in der Seemannskirche Prerow.
Stopp, zurück.
Hier nicht mit dem Cutter arbeiten.
Ja. Jetzt weiß ich eben nicht, was oben und unten ist vom Bild.
Diese Rolle aus München ist Millionen wert. Für die Seemannskirche in Prerow eine Sensation.
Man freut sich auf Weihnachten und jetzt ist Weihnachten.
Und darin ein Gemälde von Georg Baselitz. Das soll hier anlässlich des 300. Kirchengeburtstages gezeigt werden. Und zwar schon in 6 Stunden. Wenig Zeit für Restaurator Peter Most, der sonst Baselitz Werke in großen Galerien weltweit rahmt.
Wir haben eingeladen für 15 Uhr und um 15 Uhr muss dieses Bild von dieser Rolle in diesem Rahmen auf irgendeine Art und Weise an dieser Wand sein.
3x4 Meter groß ist das Werk. Mein Vater sieht einen Engel. 1996 entstand es nach einem Foto im Familienalbum. Natürlich, wie bei Baselitz üblich, kopfüber.
Ich bin wirklich überwältigt. So ein kraftvolles Bild. Es hängt auch richtig rum. Das war ja gerade der Scherz zwischen denen, die hier dran gearbeitet haben.
Doch so ganz fertig sind sie noch nicht. Draußen sollen diese Kunstdrucke am Merchandising-Stand für einen guten Zweck verkauft werden. Der Künstler selbst hat sie eine Woche vor seinem Tod noch signiert.
Man erkennt natürlich seine Unterschrift, aber sie ist zarter als sonst. Und da habe ich schon ein bisschen gedacht, ach, die Kraft hat vielleicht schon ein bisschen nachgelassen.
Eine halbe Stunde vor Eröffnung. Kunstinteressierte aus ganz Deutschland sind da. Nur in Dresden und in Genua war das Bild bisher zu sehen. Nun also Dorf Prerow. 1,5 Jahre haben die Vorbereitungen gedauert. 400 Gäste, jetzt ist die Kirche voll. Ein großer Moment.
So einen großen Künstler, so einen großen Namen hier in diese Kirche reinzubringen, ist doch ein recht großes Unterfangen.
Und man muss ja dann, ich meine, drehen, ne? Damit man da auch das Motiv dann im Hintergrund erkennt.
Es gibt dem Raum unglaublich viel Farbe und Licht. Das ist ja ungewöhnlich.
72 Stunden nonstop ist das Bild zu sehen, auch um Mitternacht. Finanziert nicht zuletzt durch Spenden. Als der Förderverein damals beim Baselitz-Archiv und seinem Leiter Detlef Gretenkort anfragte, war das noch unvorstellbar.
Ja, ich dachte, da kommen ein paar Verrückte und die haben eine nette Idee. Aber wenn die erst mal sich erkundigt haben, was sowas kostet, dass das im Sande versickert. Aber nein, ich kann ihn nur bewundernd Bravo zu rufen.
Und wenn Sie das Gemälde in Prerow noch sehen wollen, dann müssen Sie sich beeilen. Die 72 Stunden, die sind nämlich morgen Nachmittag um 15 Uhr vorbei. Und deswegen jetzt schnell zu Carsten. Ausstellungswetter ist ja eigentlich nicht gerade, oder?
Ja, aber es gibt Orte wie Prerow. Ich glaube, da geht beides. Sonnenschein genießen und eben auch solche Kunstwerke zu bestaunen. Unabgesprochen muss ich ehrlich sagen, hier eine Luftaufnahme vom Darß, vom heutigen Tage, von Klaus Hase heute zu uns geschickt. Und hier in den Wäldern, dort erkennt man die Häuser von Prerow, wo es den Baselitz gibt und davor die Strände an der Ostsee. Und dieses tolle Wetter gibt es aber nicht nur an der Ostsee, sondern auch morgen deutschlandweit. Denn das Hochdruckgebiet bleibt mit seinem Zentrum genau über Mitteleuropa. Und das bedeutet, heute Nacht ist es verbreitet sternklar. Die letzten Schleierwolken verziehen sich und morgen erwarten wir erneut einen sehr sonnigen Tag in ganz Deutschland. Einzig über den Bergen können sich ein paar Quellwolken bilden. Im Hochschwarzwald rund um den Feldberg könnte es am Nachmittag auch einen einzelnen Regenschauer geben. Die Temperaturen gehen nachts zurück auf 7 bis 19 Grad. Tagsüber im Norden 23 bis 28, in der Südhälfte 29 bis sogar 33 Grad. Übermorgen, am Dienstag, wird es sogar noch heißer mit bis zu 35 Grad. Am Mittwoch fließt dann vorübergehend in den Norden und Osten nicht mehr ganz so warme Luft, aber der Sonnenschein geht weiter.
Das sind doch schöne Aussichten für den Start in die neue Woche. Carsten, danke dafür. Und das waren die Tagesthemen an diesem Pfingstsonntag. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Spielfilm Der Fuchs. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Dann begrüßt Jesse Wellmer Sie an dieser Stelle. Einen guten Start wünsche ich Ihnen in die neue Woche. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.